Ja, guten Morgen zusammen, auch von meiner Seite. Ich habe heute einen herausfordernden Text, und zwar Jesus als König und Richter. Den Text habe ich mir gar nicht so richtig selber ausgesucht, sondern ich war so ein bisschen unsicher, worüber ich heute predigen sollte, und das war der Vorschlag aus den Losungen. Und ich muss sagen, es hat mich schon ein wenig herausgefordert. Es ist eine Herausforderung, würde ich sagen. Das steht in Matthäus 25, Vers 31 bis 46. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit mit all seinen Engeln gekommen ist, dann wird er sich auf seinen Thron der Herrlichkeit setzen. Alle Völker der Erde werden vor ihm zusammengebracht und er wird sie in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirte die Schafe von den Böcken trennt. Rechts werden die Schafe und links die Böcke stehen. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen: Kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das schon seit Gründung der Welt auf euch wartet. Denn als ich Hunger hatte, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, gabt ihr mir zu trinken. Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank, ihr habt mich besucht, und als ich im Gefängnis war, kamt ihr zu mir. Herr, wenn dann die Gerechten sagen, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und aufgenommen? Wann hattest du nichts anzuziehen und wir haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König erwidern: Ich versichere euch, was ihr für einen meiner Geringsten getan habt, das habt ihr für mich getan. Dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen: Geht mir aus den Augen, ihr Verfluchten. Geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn als ich Hunger hatte, habt ihr mir nichts zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, gabt ihr mir nichts zu trinken. Als ich fremd war, habt ihr mich nicht aufgenommen. Und als ich nackt war, habt ihr mir nichts zum Anziehen gegeben. Als ich krank und im Gefängnis war, habt ihr mich nicht besucht. Dann werden sie fragen: Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen oder durstig oder als fremd oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nichts geholfen? Darauf wird er ihnen sagen: Ich versichere euch, was ihr für einen meiner geringst geachteten Geschwister versäumt habt zu tun, das habt ihr auch an mir versäumt. So werden diese an den Ort der ewigen Strafe gehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Heute sehen wir Jesus mal irgendwie ganz anders, als wir ihn gerne oft sehen. Gerade so das Thema Himmel und Hölle ist ja heute irgendwie nicht mehr so attraktiv. Und es gibt ein Lied, das wir, glaube ich, alle kennen, von John Lennon, das heißt Imagine. Und da steht, oder da singt er dann: Stell dir vor, es gibt keinen Himmel. Es ist einfach, wenn du das versuchst. Keine Hölle unter uns. Über uns nur den Himmel. Stell dir vor, die Menschen von heute leben so. Stell dir vor, es gibt keine Länder. Es ist nicht schwer zu tun, nicht zu töten und nicht zu sterben und auch keine Religion. Stellt euch vor, alle Menschen, die in Frieden leben. Der John Lennon möchte gerne, dass es keinen Himmel und keine Hölle gibt, weil er denkt oder gedacht hat, wegen der Religion gibt es Kriege und wegen der Religion gibt es Strafe. Und wenn das alles nicht mehr wäre, dann würde es auch Frieden geben. Dann gibt es aber auch eine jüdische Schriftstellerin, die Hannah Arendt, die schreibt, dass die Verbrechen im 20. Jahrhundert nicht geschehen wären, wenn mehr Menschen an eine Hölle glauben würden und an Gottes Gericht. Heute ist es irgendwie total out, an die Hölle zu denken, weil es so absolut ist. Es gibt schwarz und weiß, es gibt falsch und richtig. Heute hätten wir es gerne ein bisschen schwammiger. Ein Gott unterscheidet zwischen Gut und Böse und das ist eine Herausforderung. Aber genau das ist das, woran wir glauben, dass es eine Hölle gibt, dass es eine Strafe gibt, dass Jesus zu Rechten des Vaters sitzt und mal Recht sprechen wird für uns. Jesus kommt als König und Richter. Jesus selber kommt ganz oft auf dieses Thema und es scheint so, als wenn er sich danach sehnt, dass dieser Tag endlich auch eintritt, wo er ja, seine Herrschaft antreten kann. Eigentlich hat er die Angst, aber dass es sichtbar wird. Wir haben jetzt hier Matthäus 25 gelesen, aber selbst in Matthäus 24 und 25, zwei Kapitel, widmet sich Jesus nur unserer Zukunft. Das fängt an mit den klugen Jungfrauen, die mit dem Öl auf den Bräutigam warten. Die Geschichte kennen wir alle. Oder die zweite Geschichte mit den anvertrauten Talenten, wo es darum geht, was wir von Gott bekommen haben und wie wir damit umgehen. Das sind alles schon Hinweise darauf, dass Jesus das Thema für wichtig findet, wie es einmal sein wird. Und er wird wiederkommen. Als erstes als König, der sich auf seinen Thron setzt und als zweites als Richter. Wenn es soweit sein wird, das kennen wir aus der Offenbarung, dann wird es Krieg sein und es wird ganz schlimm zugehen. Wenn ihr den Film Herr der Ringe kennt, könnt ihr vielleicht auch an diese Szene euch erinnern, wo die Bösen gegen die Guten kämpfen und die Bösen scheinen zu gewinnen und plötzlich kommt der König mit einem Riesenlicht und mit einer großen Armee und plötzlich ändert sich alles, weil diejenigen, die bisher auf der Verliererseite standen, haben plötzlich Hoffnung. Und Jesus kommt mit einer riesigen Armee, steht da, mit seinen Engeln. Und das sind nicht die Engel, wir waren letzte Woche in einer Pension und die Frau hatte ein Faible für Engel. Da hingen überall Engelchen rum, so süße kleine Figürchen mit Flügelchen als Schutzengelchen, so ein bisschen verniedlicht. Es wird ja nichts passieren. Und hier steht was ganz anderes, wenn er mit seinen Engeln kommt, wenn Jesus mit seiner Armee kommt, mit der besten Armee, die es je geben wird. Also Engel sind nicht so niedlich, Engel sind die Streiter, die für Gott eintreten. Und im Alten Testament wird ganz oft darüber geredet, aber auch in Lukas 17 wird erwähnt, dass wenn Jesus das zweite Mal wiederkommt, ein riesiger Blitz zu sehen ist. Das ist ein ganz wahnsinnig auffälliges Ereignis. In Petrus steht, dass dann Posaunen geblasen werden und so. Also niemand wird diesen Moment verpassen, der lebt. Niemand wird irgendwie das nicht erkennen, dass da nicht irgendwas Besonderes ist. Es wird ein wahnsinniges Spektakel sein, wenn Jesus wiederkommt. Und dieses Thema ist ihm so wichtig, dass im Neuen Testament von jedem 13. Vers kommt ein Vers, der auf das zweite Kommen Jesu hinweist. Ich muss ehrlich sagen, ich nehme das gar nicht so wahr. Man hat eigentlich viel andere Texte im Kopf. Aber es ist so, dass die Bibel uns darauf hinweist, immer wieder, dass Jesus das zweite Mal kommt. So wichtig ist das. Und Jesus' letzte Worte von der Offenbarung heißen, ja, ich komme bald. Und dieses bald dauert jetzt schon 2000 Jahre. Und ich glaube auch, das ist unser Problem. Wir beschäftigen uns so sehr mit dem, was uns gerade umgibt, was uns angeht, ist ja auch normal, weil dieses bald sich so wahnsinnig lange hinzieht und wir sehen überhaupt nicht, wann dieses bald denn mal endlich zu Ende ist. Aber es steht auch in der Bibel, dass Gott eine ganz andere Zeitrechnung hat als wir. Da steht, 1000 Jahre sind bei ihm wie einem Tag. Das heißt, theoretisch sind es erst 2 Tage, seitdem Jesus sagt, er kommt bald wieder. Und 2 Tage ist ja nichts. Und Gott ist ewig und hat eine ganz andere Zeitrechnung als wir. Und deswegen können wir uns darauf verlassen, dass der König kommt. Und der König, Jesus, der uns immer wieder als der Liebende, als der Rettende, als derjenige, der uns alles vergibt, als der Herr, der die Gnade kennt, kommt als Majestät. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit mit allen seinen Engeln kommen wird, dann wird er sich auf seinen Thron der Herrlichkeit setzen. Alle Völker werden vor ihm zusammengebracht. Es ist so, dass Jesus dann seine unbegrenzte Macht, sein Sieg auf Golgatha, wird dann offenbar werden. Er hat alle Autorität und er wird nicht freundlich gebeten, er könnte sich da auf diesen Thron setzen. Nein, er setzt sich auf den Thron. Und es steht in der Bibel, dass jedes Knie sich vor ihm beugen wird. Es wird keinen Menschen geben, alle kriegen dieses Spektakel mit diesem Blitz, mit diesem Posaunenschall, und plötzlich hat niemand mehr Zweifel, dass da irgendwie was, eine Fantasie ist oder so, sondern jedes Knie wird sich vor diesem Herrn beugen. Es ist so schön, das zu sehen, dass Gott der Sieger und die Hauptperson ist. Jesus hat alle Macht. Und wir wissen das vielleicht und wir haben es auch schon oft gehört, aber ich muss sagen, ich vergesse das immer wieder. Und wenn ich diesen Text lese, dann wird mein Bild wieder gerade gesetzt, indem ich weiß, wer Jesus ist. Jesus ist Gott. Jesus hat alle Macht der Welt. Er hält das Zepter in der Hand und er sitzt auf seinem Thron. Oft ist es so, dass man Gott ignoriert. Es gibt viele Menschen, die ignorieren Gott. Auch in unserer Familie gibt es Leute, die ignorieren Gott. Die denken, Gott gibt es gar nicht. An diesem Tag wünschen sich alle, sie hätten Gott nicht ignoriert. Du kannst Gott zu einer Nebensache in deinem Leben machen, aber an diesem Tag merkst du, was die Hauptsache ist. Und wie ist das denn jetzt schon? Wir lesen ja immer, Gott hat gesiegt auf Golgatha, wir feiern Abendmahl. Wir freuen uns darüber, dass Jesus der Sieger von Golgatha ist. Aber sitzt er wirklich schon auf dem Thron deines Herzens? Manchmal denke ich, ja, Gott ist auch für mich oft eine Nebensache. Aber wir sollten uns noch mal wirklich bewusst machen, wem wir folgen. Welche Majestät der Herr hat. Und wir sollten ihn auf unseren Thron im Herzen setzen und wirklich ihn als Autorität immer wieder auch anerkennen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, Jesus als Richter. Der spricht sein Urteil. Es gibt einen ganz bekannten englischen Philosophen, den Bertrand Russell, der schreibt: Der Grund, dass ich nicht an Jesus glaube, ist, weil ich ihn für eine unmoralische Person halte. Der Grund dafür ist, weil Jesus an die Hölle glaubt. Er sagt, das Christentum ist mir viel zu grausam. Und deswegen lehnt er das ab, weil er findet es schrecklich, wenn jemand die Ewigkeit in der Hölle verbringen muss. Und wie reagieren die Menschen oft auf die christliche Lehre? Ich habe da mal so ein paar Punkte zusammengetragen. Wenn wir von der Schöpfung reden, dann werden wir oft belächelt. Wenn wir von der Jungfrauengeburt reden, dann wird das verspottet. Wenn wir vom Tod am Kreuz von Jesus reden, dann ist das oft verstörend für viele Menschen. Ich weiß noch, wie wir mal einen Jesus-Film gezeigt haben, ich glaube in der Jungschar, und dann kamen Eltern zu uns, die fanden das ganz schrecklich, dass wir das gezeigt haben. Und dass Jesus zum Gericht wiederkommt, halten viele für intolerant, für überzogen und grausam, genau wie dieser Philosoph. Entweder man glaubt oder man glaubt nicht. Jesus Wiederkommen bedeutet, dass alle Ungerechtigkeit ein Ende hat. Das, was die Sabine heute Morgen gesagt hat. Es gibt so viel Ungerechtigkeit im Leben. Unsere Regierung legt Dinge fest und dann sind manche, die da durchfallen durch diese Maschen, und es ist ungerecht, finden wir. Aber das wird alles ein Ende haben. Und alles Böse und Grausame wird ein Ende haben. Es wird nie wieder Entführungen geben, es wird nie wieder Bombenangriffe geben. Was gerade in der Welt passiert, wird ein Ende haben. Über 70 Mal redet Jesus davon, dass er wiederkommen wird. Keiner redet mehr darüber als er selber. Und er lässt, um immer wieder zu dem Text zurückzukommen, alle Menschen kommen vor seinen Thron. Alle. Es gibt keine Wahlmöglichkeit. Wir sind ja oft so, dass wir gerne sagen, ach, ich möchte nicht, ich habe meinen freien Willen, oder es gibt es nicht. Alle Menschen kommen vor seinen Thron. Und dann trennt er sie. Freunde und Feinde. Der ist vollkommen souverän. Niemand widerspricht ihm. Keiner sagt, wer gibt dir das Recht, uns zu trennen? Alle kommen aus allen Nationen, alle werden versammelt, alle müssen passiv ihm folgen, und es gibt keine Selbstbestimmung in dem Fall. In der Offenbarung 20 steht, dann sah ich einen großen weißen Thron und sah, wie Erde und Himmel vor dem, wer darauf saß, entflohen. Sie konnten nicht vor ihm bestehen und verschwanden im Nichts. Dann steht da, vor dem Thron aber sah ich die Toten stehen, vom Größten bis zum Kleinsten. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen alle Taten aufgeschrieben sind, und dann noch ein anderes Buch, das Buch des Lebens. Anschließend wurde Gericht über die Toten gehalten. Jeder bekam das Urteil, das seine Taten entsprach. Auch das Meer gab seine Toten heraus, ebenso der Tod und sein Reich. Jeder von diesen Toten bekam das Urteil, das seine Taten entsprach. Selbst der Tod steht unter der Majestät und der Macht Jesus. Und dieses Bild mit den Schafen und Böcken, das kommt auch im Alten Testament schon vor. In Hesekiel 34, da steht schon, dass Gott, der Hirte, trennt die Menschen zwischen Böcken und Schafen. Jesus wird trennen zwischen denen, die zu ihm gehören, und denen, die nicht zu ihm gehören. Zwischen den Nachfolgern und den Mitläufern. Zwischen den Jüngern und den Heuchlern. Zwischen echten Christen und Kindern Gottes oder Namenschristen. Wir können die oft gar nicht unterscheiden. Weil Schaf und Böcke sehen sich ziemlich ähnlich und haben beide Wollkleider, aber Jesus weiß genau, wer zu ihm gehört und wer nicht. Und diejenigen, die nicht zu ihm gehören, die sagen, Herr zu ihm. Die scheinen davon ausgegangen zu sein, dass sie zu ihm gehören. Vielleicht sind das Leute, die in der Gemeinde groß geworden sind, die vielleicht jeden Sonntag in die Gemeinde gehen, die vielleicht sich haben taufen lassen, und trotzdem sind sie nicht seine Kinder. Die Trennungslinie, die Jesus ziehen wird, die kann ziemlich hart sein. Vielleicht zwischen Familien, zwischen Freundschaften. Und diese Trennung, die Jesus durchführen wird, die ist endgültig. Man kann sie nicht mehr aufheben. Es gibt keine Berufung. Es wird schrecklich sein, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, steht an einer Stelle. Und es wird schrecklich sein, auf der falschen Seite gestanden zu haben. Und das Schöne ist, dass wir noch diese Gnadenzeit haben. Noch erleben wir, dass Menschen zu Jesus kommen dürfen. Und das möchte ich jedem nochmal empfehlen, sich genau zu prüfen. Gehöre ich zu Jesus oder gehöre ich nicht zu Jesus? Bin ich gesegnet oder verflucht? Es gibt überhaupt keinen Zwischenweg. Es gibt nur das ewige Heil und die ewige Verdammnis. Und diese Hölle, die ist ja heute auch, naja, ziemlich weit weg und wir können da gar nicht viel mit umgehen. In der Bibel werden zur Hölle mehrere Begriffe genannt. Einmal das Feuer, wie auch in diesem Text, Gericht, Kälte, Tod, Lebensfeindlichkeit oder Isolation. Und im Urtext steht oft auch Gehenna und Gehenna heißt Zersetzung und Zerfall. Das heißt, alles, was uns Menschen hier ausmacht, wird nicht mehr vorhanden sein. Hölle bedeutet, dass wir nie wieder in der Lage sind, Freude oder Friede zu empfinden oder zu geben. Nie wieder. Alles, was wir hier an Gutem und Schönen erleben, auch die Menschen, die nicht zu Jesus gehören, ist die Gnade Gottes. Aber dann ist es zu Ende. Es wird so sein, dass entweder man zu Gott gehört oder nicht. Ja, woran macht Jesus das denn eigentlich hier fest? Er macht das an den Werken fest, als Beweis. Und ich muss sagen, wenn man von Werken ausgeht, dann könnte ich ja einpacken, weil ich ziemlich oft versage. Und Jesus sagt hier ja auch, ihr habt mich gekleidet, ihr habt mich versorgt, ihr habt mich aufgenommen, ihr habt mich besucht. Und selbst die Leute, die Gesegneten sind, fragen Jesus, hä? Wann haben wir dir denn so Gutes getan? Weil wenn Jesus zu uns nach Hause käme, ich glaube schon, dass wir merken würden, wenn Jesus käme. Aber Jesus macht es hier an den Werken fest, die wir tun oder nicht tun. Und ich denke, das ist auch für viele Christen oder für viele Organisationen eine Motivation, Gutes zu tun. Und es ist einfach so, dass es in der Bibel, dass es keine Werksgerechtigkeit gibt. Also manche Leute meinen ja, sie brauchen nur Gutes zu tun und alles wird gut. So ist es nicht, sondern es ist eigentlich die Beziehung zu Gott und die Frucht daraus. Das sind die guten Werke. Und in 1. Johannes 4, Vers 19 steht, doch wir leben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber meinen Bruder verabscheue ich, dann ist er ein Lügner. Denn wer seine Geschwister nicht liebt, wie er ja sieht, wie kann er da Gott lieben, den er noch nie gesehen hat? Denkt an das Gebot, das wir von ihm haben, dass der Gott liebt, auch seine Geschwister lieben soll. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt, zu prüfen, wie ist die Frucht aus meinem Glauben? Kann man die Früchte sehen? Können die Leute um mich herum die Früchte sehen, die ich als Christ tue? Das ist ein Indiz dafür. Jesus sieht das hier so und zieht es dafür ran. Es gibt eine wichtige Frage im Leben. Jesus kommt wieder. Alle Menschen müssen vor seinem Thron kommen. Er wird die Menschen retten und dann trennen und dann sein finales Urteil sprechen. Ich will dich mit einer ganz normal einfachen Frage in diesen Sonntag entlassen. Was bist du? Bist du gesegnet oder verflucht? Wo stehst du? Was sagt Jesus zu dir? Komm zu mir oder geh weg. Du musst ehrlich sein. Es bringt überhaupt nichts, irgendjemand das vorzumachen. Es geht um dich. Es geht um deine Position, da wo du stehst. Jesus wird, wenn er auf dem Thron sitzt, kein Baby sein. Er wird auch nicht ein Diener sein. Er wird der Richter und der König sein. Der Tag kann für dich die allergrößte Freude sein, die du je hattest, weil du am Ziel bist von allem, was du geglaubt hast. Du wirst in ewiger Herrlichkeit leben, nie wieder Schmerzen haben, keine Tränen mehr, keine Trauer. Es wird wunderschön, es wird ein ewiges Fest sein. Oder es wird der allergrößte Schrecken sein, den du dir je vorgestellt hast. Gott segne dich. Amen.